sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist José Oliver. Ich darf heute Abend die erste Lesung anmoderieren. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Die Tür ins Geheimnis zu Juri Andruchowitsch. Ein Tag, an dem sich die Umgebung ändert, dauert üblicherweise länger als Wochen häuslicher Monotonie. Wobei ich gar nicht weiß, schreibt Juri Andruchowitsch, ob ich das für Selbstbetrug halten soll oder nicht. Wenn wir überhaupt über Mittel zum Widerstand verfügen, dann ist das Reisen eines davon. Wie schön, dass er heute nach Hall gekommen ist, Juri Andruchowitsch. Dabei hat er in seinem Reisegepäck ganz sicher nicht nur all jene Bücher, die er bis dato auf den Weg gebracht hat, sondern er klopft, als seien seine Themen niemals zu erschöpfende Variation einer, vielleicht sogar der Annäherung, nicht Ankunft, in seinem Jüngsten an jene Tür, die er schlicht und einfach Geheimnis nennt. Allein der Titel verlockend genug, das Buch aufzuschlagen, zu lesen, dem Geheimnis, wenn es denn ein einzelnes gibt, aufs Alltägliche und Profane zu kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt sie, die Bücher, in denen man liest, in die man nach ein paar Seiten wieder zuschlagen will, muss, weil sie ins Seelenmark treffen und dadurch erst recht körperlich werden. In die man aus einem demselben Grund nach ein paar Minuten wieder aufschlagen will, muss, weil man Gefangener wird des eigenen Glaubens und oder Unglaubens angesichts dessen, was er aufspürt, nachspurt, sich selber ahnt, vermutet, täuscht und enttäuscht. Wie ein zu Verluste gehen, der ein Irrender oder wie Juri Andruchowitsch in seinem Gedicht formuliert, Marco Polo irrte sich, als er sagte, Zitat, du aber bist Irrender, dein Schicksal ist, abwärts zu wandern, solange das Wasser fließt, solange du glaubst, man kann, wie aus dem finsteren Verlies zum Licht gelangen. Der dumme Körper ist der Preis dafür. Geheimnis ist ein Schöpfungsprozess im Nachhinein, um nachzugreifen, vielleicht zu begreifen. Und in dieses Geheimnis lese und wundere, staune, fürchte und verliere ich mich als Leser abwärts, tauche immer wieder auf, weil auch ich glaube, dass es doch gelingen könnte, aus dem finsteren Verlies ans Licht zu gelangen. Bald gefehlt, wenn es Sätze gibt wie diese. Zitat, die Feldwebel der vierten Kompanie dachten sich alle möglichen, überwiegend nächtlichen Vergnügungen aus. So trieben sie ihre Schützen Arsch nachts zur Toilette Zug für Zug, Gruppe für Gruppe und zwangen sie über den, wie soll ich es nennen, Kübel Liegestütze zu machen. Was heißt das auf Deutsch, so ein Loch für die Exkremente. Alles Weitere ist nach Geruchlosigkeit und Humor, der bisweilen die Augen in die Rettung abschleppt. Der scheinbare Plauderton, wie seichtes Wasser, das umso gefährlicher werden kann, je mehr es unterschätzt wird als mögliches Becken einer Flut, weil in Zeiten der Repression ist die Sprache das Erste, was übernommen wird. Geheimnis, schon einmal hatte er in das letzte Territorium auf der Reise in ihrer Jugend angedeutet, dass Lemberg, Zitat, die Stadt eines unendlichen Geheimnisses sei, und nach diesem Geheimnis hoffen Frauen, Pflanzen, Regenschauer, um schließlich zu schreiben, das reale Gift bestand zu fast 90% aus grauenhaften Vorstädten, Neubauten, eine Zusammenballung von Industriegebieten, ein Chaos von Fabrikanlagen, Bahngeleisen, eintönige Wohnblocks aus den 70er und 80er Jahren, Eisenbeton, Plattenbauten, Gestank und Zähneknirschen. Begeben wir uns entsprechend und uns widersprechen ins Dafür und Danach und das Zuvor eines Dichters, nicht nur, sondern auch eines Essayisten, nicht nur, sondern auch eines Romanciers, nicht nur, aber hören Sie selbst, bitte, Juri Andruchowitsch.
Dankeschön, José Oliver, für diese Einleitung. Guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Und ich möchte, dass wir alle jetzt Ernst Gosser hier begrüßen, der mir helfen wird. Das ist eigentlich ein Text, aus dem wir lesen. Das Buch heißt Geheimnis. Das ist fast immer ein Dialog. Das ist ein siebentägiges Gespräch zwischen dem Autor, der heißt wie ich, Julian Druchowitsch, aber der ist nicht unbedingt dieselbe Person wie ich. Nicht immer ist er. Und ein Berliner Journalist, das ist er jetzt, ein Berliner Journalist, sein Name ist Egon Alt. Also vielleicht begrüßen wir den Egon Alt mit lautem Applaus, weil sein Schicksal ziemlich kompliziert ist. Und, er muss mich etwas fragen und jetzt fangen wir an.
Wie sah euer Zuhause aus?
Letzten Sommer ist es abgerissen worden. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Straße nach einem gewissen Harkuscha benannt war. Vielleicht sogar dem Räuber Harkuscha. Jedenfalls heißt sie noch heute so. Ganz nah beim Bahnhof. Die nächtlichen Pfiffe der Lokomotiven und das sinnlos schnelle Lautsprechergekrächze bildeten die permanente Geräuschkulisse in meinem Unterbewusstsein. Es war ein zweistöckiges Gebäude, typisch für das alte Stanislau, aber Gebäude ist der falsche Ausdruck. Einfach ein Haus, das schon meinem Urgroßvater, dem Vater meiner Oma, gehört hatte, dem Künstler Carlos Kocstopol. Zu seinen Zeiten aber wohnte dort nur eine Familie. Er, seine Frau und die vier Kinder. Als die Sowjetmacht kurz nach dem Krieg alles nationalisierte, wurden noch drei weitere Familien eingewiesen und meiner Oma blieben von den früheren acht ganze zwei Zimmer übrig. Plus eine kleine Veranda, die zur Hälfte in eine Küche umfunktioniert wurde. So lebten wir. Im einen Zimmer schlief meine Oma, dort stand auch unser Esstisch. Im anderen schliefen meine Eltern und ich, sie komischerweise in getrennten Betten. Hier gab es noch einen zweiten Tisch, den Sonntagstisch aus poliertem Holz, einen Bücherschrank, das Radiolo und ich glaube um die Jahreswende 1966 auf 67 kam ein Fernseher dazu. Im Sommer 66 hatten wir jedenfalls noch keinen, denn um das Weltmeisterschaftsendspiel England, Bundesrepublik Deutschland zu sehen, ging mein Vater zu den Nachbarn. Im Haus gab es weder fließend Wasser noch Kanalisation. Wasser holten wir vom Nachbargrundstück, wo sich eine Metallpumpe mit Schwengel befand. Das Schmutzwasser trugen wir hinaus auf die Straße und schütteten es durch ein Metallgitter in den Gully. Die Toilette, besser gesagt das hölzerne Scheißhaus, befand sich in den Tiefen des Hofs, hinter dem Zaun und dem riesigen Nussbaum. Und es war kein Vergnügen, sich in Winternächten dorthin zu begeben. Es sei denn, sie waren sternenklar. Heute kann ich mir so ein Leben gar nicht mehr vorstellen, aber soviel ich weiß, schlug sich damals mehr als die Hälfte des heldenhaften Sowjetvolkes unter solchen oder ähnlichen Umständen durch. Dabei haben sich die späten 60er Jahre dem kollektiven Gedächtnis als Zeit großen materiellen Wohlstands eingeprägt. Nicht zu vergleichen mit den späten 70ern und ihrem Nahrungsmitteldefizit. Zum Beispiel meine Eltern. Erst haben sie einen neuen Schrank gekauft. Dann ein Radiolo. Dann einen Kühlschrank und dann den Fernseher. Das heißt, eigentlich war es meine Mutter, die die Sachen kaufte, mit ihrer häuslichen Umsicht und der Begabung, Ratenzahlung zu vereinbaren. Wobei sie ironisch ein populäres Lied zitierte: Vor der Heimat ewig in der Schuld.
Womit habt ihr geheizt?
Ist das so interessant? Mit Gas. In jedem Zimmer stand ein Kachelofen, in dem Gas verfeuert wurde. Soweit ich mich erinnere, hatten wir es immer warm, obwohl die Winter damals kalt und schneereich waren. In den Gasöfen summte es und allein schon das Geräusch rief wohlige Wärme hervor. Die Schneekönigin las sich dabei besonders gut.
Gab es noch andere Geräusche?
Natürlich. Die Akazie vor dem Fenster rauschte und knarrte. Wind und Regentropfen, die gegen die Scheiben prasselten. Den Bahnhof habe ich schon erwähnt. Hupen, Pfeifen, tsch, tsch, tsch. Die Gespräche der Passanten, die durch die Harkuscher Straße zum Bahnhof gingen oder vom Bahnhof kamen, spätabends und frühmorgens. Man konnte den ganzen Tag bloß auf der Veranda am Fenster stehen und die Passanten beobachten. Das war unheimlich komisch. Wenn man sie sich genau und mit genug Fantasie betrachtete, verwandelten sie sich alle in schreckliche Missgeburten. Ach ja, und da gab es noch ein total mysteriöses Geräusch, das nachts einsetzte. Gegen 11. Ich hatte es, soweit ich mich erinnere, schon immer gehört, aber nie nachgefragt. Bis meine Eltern eines Tages selbst darauf zu sprechen kamen und ich merkte, dass ich es mir nicht bloß einbildete.
Was war das?
Ein Rumpeln. Besser gesagt, ein entferntes, rhythmisches Klopfen. Als ob irgendwo unter uns ein riesiger Presslufthammer arbeitete. Meine Eltern hatten die Angewohnheit, vor dem Einschlafen im Bett zu lesen. Nacheinander lasen sie dieselben aus der Leihbibliothek stammenden Bücher, meist Jack London oder Remarque. Irgendwann folgte ich ihrem Beispiel. Da lagen wir also jeder in seinem Bett und in seinem Text, als meine Mutter plötzlich etwas sagte wie »Schon wieder dieses Klopfen«. Und es begann ein so lebhaftes Palaver, als hätten wir die ganzen Jahre nur auf den richtigen Moment gewartet. Unter den geäußerten Thesen, da werden Pfähle eingeschlagen, ein Tunnel gegraben, es ist das Herz eines unter unserem Haus lebendig begrabenen Zauberers, erschien uns die meines Vaters am wahrscheinlichsten. Eine unterirdische Fabrik, ein geheimes strategisches Objekt. Ich malte mir die riesigen, von Neonlicht durchfluteten Hallen aus, endlose Reihen von Werkbänken, Funken, Stahl, metallene Raketenrohre, tausende von Werktätigen, die ihr ganzes Leben lang nur nachts arbeiteten. Vielleicht waren ja auch unsere Bekannten und Nachbarn darunter. Tagsüber sehen wir sie ganz in unserer Nähe und nachts steigen sie unter die Erde. Oder nein? Eher Leute, die keiner je zu Gesicht bekam, Bewohner der Unterwelt, die nie das Tageslicht erblickten. Es war faszinierend und irgendwie auch fürchterlich. Mein Vater wies noch darauf hin, dass das Klopfen in den Nächten von Sonntag auf Montag aufhörte. Wenn sie genauso Wochenende hatten wie wir, dann handelte es sich also tatsächlich um eine Fabrik. Das war natürlich ein starkes Argument. Aber ich bin mir nicht sicher, dass von Sonntag auf Montag wirklich alles ruhig blieb. Damals hatte ich schon damit begonnen, Abenteuer-Stories in Schulhefte zu pinseln. Und mein Vater schlug vor, ich solle eine Geschichte mit dem Titel »Der geheimnisvolle Hammer« schreiben.
Und? Hast du sie geschrieben?
Nein. Mir fehlte die zündende Idee. Und für einen 10-jährigen Autor war das Thema auch zu kompliziert. Man musste zu viele technische Einzelheiten kennen. Ich verhedderte mich und gab schließlich auf. 1971 zogen wir um in eine Chruschtschowka in Belvedere und vergaßen die Geräusche. Aber da fällt mir ein, einmal habe ich mit den Nachbarjungs darüber geredet. Alle gaben erleichtert zu, dass das Klopfen wirklich existierte. Der Älteste, einer, der den Jüngeren alles Schlimme beibringt und ihnen als erster zeigt, wie ein erblühter Penis auszusehen hat, vertrat vehement die These vom Tunnelbau. Seiner Meinung nach bauten die Chinesen schon seit Jahren an diesem Tunnel. Und eines Tages würden sie herauskommen und uns mühelos überwältigen. Damals war alles durchdrungen vom Gespenst der chinesischen Bedrohung. Man redete von Mao Zedong und den Hunbei Bin. Wir wussten, dass das Land entsetzlich übervölkert war, dass sie vor Hunger alle Krähen und Spatzen gefressen hatten und jetzt keinen anderen Ausweg mehr sahen, als über uns herzufallen. Die politischen Spannungen zwischen der Sowjetunion und China wuchsen fast täglich. Man erzählte sich von einem Angriff tausender Hunbei-Bin auf unsere Grenzposten, irgendwo am Amur, Damanski-Insel oder so ähnlich. Und es hieß, wir hätten sie alle niedergemacht, mit Laserstrahlen, hunderttausende Chinesen einfach zu Asche verbrannt. Andere behaupteten, es seien überhaupt keine Laser gewesen, sondern Katyuschas der neuen Generation. Jedenfalls hatten unsere Jungs diesem gelben Abschaum gezeigt, dass Masse allein noch nicht den Sieg bringt. Nach dieser vernichtenden Niederlage sank die Aggressivität der Gelben, aber es herrschte weiter spürbare Nervosität und richtig erleichtert waren wir erst nach Maos Tod. Ganz besonders freute sich meine Oma, Irena Karlovna, die die einen Pani Irena und die anderen einfach Karlovna nannten. Sie mochte Mao Zedong nicht.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es dieselbe Person ist, über die du in Erzherz Perz schreibst, die als 12-jähriges Mädchen Franz Ferdinand von Habsburg im Fiaker gesehen hat?
Nicht im Fiaker, sondern im offenen Automobil, in einem Cabriolet. Er fuhr zum Bahnhof an eben jenem Haus in der Romanowski, später Harkuscher Straße, vorbei. Ja, Pani Irena, die Königin der Irisse. Ein wundersames Wesen von winziger Gestalt, pathetisch, ironisch, nervös, naiv. Sie musste unbedingt Mittagsschlaf halten, mit einem Tuch um den Kopf, damit die Augen es dunkel hatten. Mir kam es immer so vor, als bereite sie sich nicht aufs Schlafen, sondern auf ihre öffentliche Hinrichtung vor. Dank dieses Tuchs schlief sie unheimlich tief. Wissenschaftler hätten an ihr die Physiologie des Schlafes untersuchen können. Einmal sagte sie ganz deutlich, ohne aufzuwachen, »Aber er ist aufgeregt!« Ich fand es interessant, das Gespräch fortzusetzen und fragte, »Wer?« Sie antwortete, »Der Kater!« ohne aufzuwachen. Im mittelöstlichen Memento habe ich viel über sie geschrieben, aber so viel ich auch über sie schreibe, es ist doch nie genug. Sie war es, die mir das längste Wort der Welt beigebracht hat, ein deutsches Wort übrigens. Hutten, Toten, Poten, Taten, Tanten, Arten, Taten, Täter. Ich stehe also für immer in ihrer Schuld. In ihren fast 80 Lebensjahren hat sie 6 politische Regime erlebt.
5.
Nein, 6. Österreich, die Westukrainische Volksrepublik, Polen, die ersten Sowjets, das Dritte Reich, die zweiten Sowjets, die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Worin besteht der Unterschied zwischen den ersten und den zweiten Sowjets? Das sind doch keine unterschiedlichen Regime.
Die ersten waren Besatzer, die zweiten Befreier. Und schuld daran sind allein die Deutschen. Kleiner Scherz. Es geht um den Unterschied zwischen der Vorkriegs- und der Nachkriegs-UdSSR. Es waren ganz verschiedene Systeme, obwohl beide zeitweise jedenfalls von Stalin geführt wurden. Wie auch immer, meine Oma, das ist ein fantastischer Spagat über den Fluss der Zeit. Am einen Ufer Daguerreotypie, Franz Ferdinand, Stummfilm und Chemie, am anderen Kosmonauten, Mao Zedong, Zentralfernsehen und der Tod Gagarins, den sie bitter beweinte. Franz Ferdinand und Juri Gagarin im selben Film, kannst du dir das vorstellen? Fällt nun noch die Gruppe Franz Ferdinand.
Pani Irena war also nicht antisowjetisch.
Sie war sie selbst. Ein Mensch, der unter 6 politischen Regimen gelebt hat, mit allem, was das mit sich bringt. Sie übte eine besondere Anziehungskraft auf diverse Überbleibsel untergegangener Welten aus. Als wir noch in der Hakusha-Straße wohnten, bekam sie Besuche von halbverrückten alten Fräuleins. Seltener auch Herren, meistens Fräuleins. Damen, denn die Herren erreichten dieses Alter aus verschiedenen Gründen gar nicht. Fast alle waren alte Jungfern und fast alle lebten mit ihren Schwestern zusammen. Inzwischen schließe ich nicht mehr aus, dass es sich gar nicht um Schwestern handelte, sondern um eine geheime lesbische Gemeinschaft. Stell dir vor, eine lesbische Widerstandsbewegung unter all diesen Diktaturen. Es war ein richtiges Panoptikum. Verblichene Pelze, Straußenfedern, Fuchsschwänze, blaue Bänder und rosa Kokarden, broschengeschmückte Turbane, Hütchen, vor allem Hütchen. Eine stocktaube Alte war darunter, die immer dasselbe erzählte, dass sie von einer roten Bastarde verfolgt werde, die »Frau im Hütchen! Frau im Hütchen!« brüllten. Sie hatte immer Steine in der Tasche, um sie zu verjagen. Meine Oma schien sich über ihre Besuche nicht wirklich zu freuen, aber sie bewirtete sie mit Kakao und Pfannkuchen, als ob sie eine Pflicht zu erfüllen hätte. Die meisten waren übrigens die Freundinnen ihrer Mutter, nicht ihre. Und manche redeten sie auch so an, Kindchen. Ich fiel vor Lachen beinahe vom Stuhl, meine Oma, ein Kindchen. Überhaupt genoss ich es wie eine spannende Zirkusvorstellung. Besonders, wenn sie mit mir reden wollten und Oma nicht eingreifen konnte, weil sie zum Beispiel draußen auf der Veranda den Kakao für sie bereitete. Dann foppte ich sie. »Was gibt es Neues im Gymnasium, Ihor?« fragte eine, wobei sie sich offensichtlich im Jahrzehnten irrte und mich mit meinem Vater verwechselte. »Man hat kürzlich Waffen ausgegeben«, antwortete ich und zeigte ihr die Wasserpistole aus Prag. Wie heißt du denn? Fragte sie ein paar Minuten später. Maurice Gerald, antwortete ich, und sie nickte wohlwollend, denn sie sowieso nichts hörte. Nachdem wir nach Belvedere umgezogen waren, kamen sie seltener. Vielleicht jagten ihnen die fünfstöckigen Chruschtschowkas irgendwie Angst ein. Vielleicht aber sind sie auch bloß eine nach der anderen gestorben. Von einer weiß ich, dass sie in ihrer Wohnung zusammen mit ihren Kattern und Katzen verbrannt ist. Jurko Prochasko hat darüber geschrieben, er kannte sie auch, genau wie sein Bruder Taras.
Bevor wir endgültig in die Chruschtschowka ziehen, erinnerst du dich noch an etwas anderes in eurer ersten Wohnung?
An so viel, dass ich nur Stichworte geben kann. Ich erinnere mich an die Nachbarn. Wenn man von uns in den Hof wollte, dann war da zuerst die Tür zur Wohnung der jüdischen Familie Drott, zwei Schwestern, Anja und Sofa, die sich viel mit mir beschäftigten, als ich noch im Kinderwagen saß. Wie allen Mädchen gefiel es ihnen, mit so einer lebendigen, dicken Puppe zu spielen. Sie brachten mir auch das Dreiradfahren bei. Sie besaßen eine Schallplatte mit der Musik aus Regenschirme von Cherbourg und die spielten sie tausendmal am Tag, immer wieder tausendmal am Tag. Ihre Eltern hießen Ida und Kopel. Sie sprachen komisches Russisch, aber damals sprachen eigentlich alle komisches Russisch, auch die Russen selbst. Die Drotz waren die Ersten, die einen Fernseher besaßen, und manchmal luden sie ihre Nachbarn dazu ein, wenn abends so ein Menschenschicksal gezeigt wurde oder der Leidensweg. Dort schaute mein Vater 1966 Fußball.
Apropos Fußball, hast du dich dafür interessiert?
Das ist sehr schwach ausgedrückt. Alles begann mit unserem ersten Fernsehgerät. Ungefähr zur selben Zeit nahm mein Vater mich auch zum ersten Mal mit zu den Spielen unseres Hurrikan. Ich weiß noch, dass wir Ölfabrik Drohobyč mit 3:0 und Lebensmittelfabrik Bendere mit 4:0 vom Platz fegten. In einer endlosen Kolonne zogen wir um die 5000 Schreihälse vom Stadion die Schewtschenko-Straße hinunter und skandierten: Söhne Banderas schlagen Bendere. Außerdem war ich Fan zweier weiterer Mannschaften, der sowjetischen Nationalmannschaft und von Dynamo Kiew. Manchmal gefielen mir auch die Lemberger Karpaten, aber eigentlich mehr Dynamo. Und kaum war ich Dynamo-Fan geworden, holte die Mannschaft dreimal hintereinander den sowjetischen Meistertitel. Das gab es nie wieder. Von allen meinen Mannschaften konnte ich die Niederlagen des Franeker Hurrikan am besten wegstecken. Die Niederlagen von Dynamo jedoch brachten mich sogar zum Weinen. 1967 vergoss ich Tränen, als sie im Pokal der Landesmeister gegen den polnischen Górnik versagten, nachdem sie vorher Celtic Glasgow sensationell aus dem Turnier geschossen hatten. Und 1968, als sie den Fiorentina unterlagen und deshalb aus dem Pokalturnier flogen. Am bittersten aber weinte ich 1969, als sie das Endspiel um die sowjetische Meisterschaft gegen Spartak Moskau verschissen hatten. Das war kein Spiel, sondern ein Albtraum. Mehrere Wochen lang hatten wir darauf hingelebt. Es sollte die Kiewer Revanche für die 1:2 Niederlage in Moskau im Hinspiel werden. Die Konkurrenz zwischen dem Kiewer Dynamo und dem Moskauer Spartak in der alten sowjetischen Meisterschaft ist nur ansatzweise zu vergleichen mit der Konkurrenz zwischen Barcelona und Real in Spanien oder Celtic und den Rangers in Schottland. Für uns in der Westukraine war es der Kampf um die Unabhängigkeit. Und dreimal hintereinander hatten wir ihn gewonnen. Deshalb redeten wir in den Wochen vor dem Spiel von nichts anderem. In der Schule, daheim, überall. Ekstatisch zählte ich die Tage. In der Schule kritzelte ich mögliche Ausstellungen und Kombinationen in meine Hefte und spielte unterschiedliche Varianten durch. Aber eigentlich gab es nur eine. Dynamo musste gewinnen und Erster werden. Wenn ich die Augen schloss, sah ich, wie wunderschöne Bälle ins Tor der Moskauer flogen. Sabo, Turanczyk, Bischowetz. Es war ein schlimmer Herbst, Ende Oktober oder sogar schon November. Der schwere kalte Regen ließ nicht einen Moment nach, in Kiew so wenig wie in Franek und der ganzen Ukraine. Mein Vater lud sich das Haus voller Kumpels. Wir setzten uns vor den Fernseher, irgendwie davon überzeugt, dass Kiew unweigerlich gewinnen müsse. Sie werden gewinnen, aber nach sehr schwerem Kampf, befanden wir übereinstimmend. In der Mitte der ersten Halbzeit gelang es Ossianin, nach einem Konter den Ball in unser Tor zu setzen. Die Boskowita konnten ihr Glück kaum fassen. Jede Minute erwarteten wir das Gegentor von Dynamo, dann das zweite und dritte. Der Ball aber rollte kaum über das Feld, blieb in den Pfützen stecken. Es war unmöglich, irgendeine Art von Fußball zu spielen, weder kampfbetonten noch Kombinationsfußball. Alles erstarb unter eisigen Strömen im unerträglich kotigen Teig. Verzweifelt und spasmisch rannte Dynamo gegen das Moskauer Tor an, aber keiner der wunderbaren Schüsse traf an diesem Abend. Auch kein mieser Schuss oder überhaupt irgendein Schuss. Ungefähr 20 Minuten vor dem Tod fing ich an zu heulen und mein entsetzlich blasser Vater raunzte: Hör auf! Noch nie im Leben hatte er mich angeschrien. Es war das erste Mal. Und niemals habe ich ihn so angespannt, missmutig und blass gesehen. Aber ich hörte nicht auf, denn ich konnte nicht. Und als es dann passiert war, abpfiff, ein einziger Todesseufzer, ein einziges Stöhnen der Tribünen, der Regen verwandelte sich in nassen Schnee und auf den frechen Spartak-Visagen fieser tatarischer Triumph. Da fühlte ich, wie etwas in mir zerbrach. Das Unausdenkbare war geschehen. Verdammt, jemand war gestorben. Etwas war dahingegangen. Etwas gab es nicht mehr auf der Welt. Russland, Russland, das verdammte Russland hatte uns wieder einmal verprügelt. Die Moskowiter hatten uns fertig gemacht. Weh, weh, unglückliche Möwe, die ihre Möwenkinder hergebracht hat. Mein Weinen, das Weinen der Ukraine, ging in lautes Wehklagen über. Vater, knallte die Tür hinter sich zu und verschwand mit seiner ganzen Gesellschaft in der verregneten Finsternis. Nachts bekam ich Fieber und musste unerträglich lange kotzen. Er aber kam erst gegen Morgen angekrochen, stockbesoffen, nass und schmutzig. So war das mit dem Fußball.